Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache Pferd Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wir sitzen heute zu zweit hier. Also mein Name ist Mera Brockhage von den Odenwälder Drachenreitern und von Herzenssache Pferd und Antoinette Hitzinger von Herzenssache Pferd. Und ja, wir wollen heute über ein für uns extrem wichtiges Thema reden. Und zwar geht es eigentlich darum, um unsere Gedanken und vielleicht auch, wie wir lernen könnten, unsere Gedanken zu kontrollieren und warum das wichtig ist, gerade auch in Bezug auf Pferdetraining. Und ja, bei mir ist es eigentlich so, dass ich mich schon recht lange mit dem Denken, dem Verstand und unserem Gehirn befasse. Und vor allen Dingen hat mich schon lange interessiert, wie es uns eigentlich unbewusst beeinflusst und wie oft wir das vielleicht gar nicht bemerken, dass wir uns selbst in irgendwie die eine oder andere Richtung manipulieren und dadurch auch manchmal vielleicht selbst am meisten schwächen. Und ja, ich habe dann mal überlegt, wann eigentlich so dieser erste Moment war, an den ich mich aktiv erinnern kann, wo ich angefangen habe, meine Gedanken selbst für mich zu nutzen, indem ich mein Gedankenmuster verändert habe. Und das war tatsächlich eine Pferdegeschichte. Das war, ich glaube, ich war 10, vielleicht auch 11 und bin damals in einem Reitverein geritten in Darmstadt und hatte mein Lieblingsschulpferd, Novalis. Das war ein Haflinger, den fand ich ganz, ganz toll. Aber ich glaube, ich fand ihn vor allem deshalb so toll, weil er war so schrecklich faul. Also der ist so gar keinen Schritt von sich ausgegangen und dementsprechend war da so eine tolle Lebensversicherung. Und das ist ja was man als Anfänger eben auch oft genießt. Und ja, da war es dann eben so, dass ich ihn galoppieren musste und galoppieren wollte der überhaupt nicht gerne. Das war auch nicht seine Stärke. Und dann hat mir die Reitlehrerin damals so von unten mit der Peitsche ein bisschen geholfen und dann hat er gebockt und ich bin runtergefallen. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, er hat nicht gebockt, er hat vermutlich nur ganz leicht seinen Hintern gelüftet. Ich bin einfach gestürzt und es war im Galopp und es war ganz schrecklich. Mir ist auch gar nichts passiert, also ich glaube, ich hatte ein paar blaue Flecken, aber hier nichts Dramatisches. Aber der Punkt war, ich hatte seitdem Angst zu galoppieren. Und ja, dann war das eben jede Stunde, wäre ich wieder in der Reitstunde und alle sollten galoppieren und ich wurde gefragt, ob ich galoppieren möchte und jede Reitstunde, nee, will ich nicht. Und irgendwann war mir das richtig peinlich. Also ich hatte schon richtig Stress damit, dass ich in die Reitstunde komme und meiner Reitlehrerin sagen muss, dass ich nicht galoppieren möchte, weil ich ja stürzen könnte. Das war irgendwie so schlimm in meinem Kopf drin. Und ich weiß noch, dann bin ich wieder nicht galoppiert und meine Mama hat mich abgeholt und ich war so richtig sauer auf mich selbst. Ich war so sauer, dass ich mich nicht getraut habe, es einfach wieder zu probieren. Und dann habe ich mich das erste Mal gefragt, ja, wovor habe ich denn Angst? Und die Antwort war logisch, ich hatte Angst davor, dass ich vom Pferd stürze. Und ich weiß nicht wie, dann kam auf einmal so dieser Gedanke, ja und? Dann bist du vom Pferd gestürzt und? Das war's. Mehr kann dir nicht passieren. Und das war dann irgendwie so das erste Mal, ich dachte so, Mensch, stimmt. So schlimm, wie ich mir das ausgemalt habe, ist es ja gar nicht. Wenn es nicht klappt, dann falle ich runter und dann stehe ich wieder auf und reite weiter. Und das war für mich der Game Changer. Also ich glaube, dann ja, bin ich ihn galoppiert das nächste Mal, mir ist nichts passiert. Aber dann kam tatsächlich so eine Phase. Also ich weiß, irgendwann bin ich nicht vom Pferd gefallen und dann kam so der Stallmeister und dann, ah, Mera, bist mal oben geblieben. Bin ich jede Stunde von jedem Pferd gefallen, egal welches Pferd ich geritten bin. Und die waren gar nicht blöd, sondern es war halt echt so diese Phase, ich glaube, ich saß so völlig verträumt, im Schritt am langen Zügel auf dem Pferd und das hat sich erschreckt, hat einen Satz zur Seite gemacht und ich bin runtergeflogen. Aber das war so wie denn, glaube ich, dann habe ich das so oft richtig getestet, ne? Und ich bin immer wieder aufgestiegen und weitergeritten. Aber das war so dieser Moment, der mir dabei geholfen hat, meine Angst loszulassen beziehungsweise die einfach kontrolliert umzuwandeln. Und das war eigentlich so das erste Erlebnis, wo ich festgestellt habe, dass man Gedanken finden kann, die einen aus Situationen raushelfen können. Der zweite Moment, den ich hatte, war, da hatte ich ganz schrecklich Liebeskummer. Meine erste, glaube ich, ernstzunehmende Trennung und es war ganz schlimm für mich, wie das nun mal so ist. Und ich habe festgestellt, ich war so in dieser Gedankenspirale drin. Ich war quasi so in dieser Gedankenspirale drin, dass ich es total schlimm finde, dass ich nicht mehr mit demjenigen zusammen bin. Und es gab aber auch keine Hoffnung auf und zurück. Und ich habe gemerkt, ich wollte nur noch im Bett liegen und Musik hören und wie es denn so ist, ne, in dem Alter auch. Und irgendwann kam dann auch der Punkt, ich dachte, nee, stopp, das bringt mir nichts. Es macht mich müde, es schafft mich, es nimmt mir die Freude am Leben und es löst hier gerade gar nichts. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich es irgendwie schaffen muss, dass meine Gedanken wieder lösungsorientiert werden und ich dementsprechend wieder Lust und Energie auf andere Dinge habe. Und da erinnere ich mich dran, und das ist eine Methodik, die ich bis heute nutze, nicht bei Liebeskummer, aber bei all diesen Gedanken, die quasi so einnehmend sind, dass man nicht mehr rauskommt. Ich habe mir einen alternativen Gedanken gesucht, den ich schön fand zu denken. Und damals war das was ganz Banales. Ich glaube, ich habe mich irgendwie einen schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder sowas vorgestellt. Und dann habe ich mir selbst vorgenommen, dass immer, wenn ich quasi in meine Gedankenschleife rutsche, meine Gedanken aktiv auf diesen Sonnenaufgang umlenke und wieder versuche, über was Schönes nachzudenken. Und am Anfang war das ungefähr so, ich habe 10 Minuten in meiner Gedankenschleife festgehangen, habe kurz festgestellt, Mensch, wolltest du ja was anderes tun? Dann war ich eine Sekunde in dem Gedanken und dann hing ich wieder in meiner Gedankenschleife und habe es 10 Minuten später erst wieder festgestellt. Aber diese Momente wurden immer kürzer. Also es war dann wirklich anstrengend, sich da umzuprogrammieren. Aber irgendwann war quasi, ich habe an eine Trennung gedacht und im nächsten Moment kam der Sonnenaufgang und ich war da wieder draußen. Und es wurde quasi so von Tag zu Tag besser und ich war wirklich aus einer relativ schnellen Zeit, war ich wieder voll einsatzfähig und konnte das auch hinter mir lassen, weil nicht lösbar. Und ich glaube, das sind so Sachen, mit denen man wirklich gut arbeiten kann, weil Gedankenschleifen, ja, passieren einem ja immer wieder. Antoinette, magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie man das gut machen könnte?
Was meinst du, den Sonnenaufgang?
Das kannst du natürlich auch erzählen. Ich dachte so, wie man vielleicht einen guten Gedanken findet, der einem hilft.
Ach so. Ja, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, genau, dass für mich etwas, was ich in diesem Podcast unbedingt dir mitgeben möchte, ist dieser Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Also nicht alles, was es in deinem Kopf denkt, ist so wahr, dass du es glauben musst. Weißt du, es geht eigentlich darum, wirklich auch sich da die Frage zu stellen und da einen Gedanken zu finden, der sich nicht irgendwie total utopisch anfühlt. Also ich meine, so ein Sonnenaufgang ist ja was man gut erleben kann, aber vielleicht auch, wenn du jetzt in einer bestimmten Situation steckst und einen Schritt weiterkommen möchtest, dass du da wirklich einen Gedanken suchst, der in diese Situation passt und für dich im Bereich der Möglichkeit ist und der dich einfach gut fühlen lässt, ja?
Ich finde da so ein ganz praktisches Beispiel, was mir halt im Pferdealltag immer wieder begegnet, auch mir begegnet als Trainer, wenn man wirklich mit einem schwierigen Pferd arbeitet und wirklich genau weiß, Mensch, der neigt zum Losreißen oder der neigt auch mal zum Steigen oder sowas, ne? Dass man quasi nicht sich diesen Gedanken so aufbauscht, sondern ich stelle mir dann immer vor, ja, ist ja kein Problem, das kannst du ja managen. Also für mich ist immer die Schlüssel, dass ich Situationen managen kann und dieses Gefühl muss ich in mir finden, damit ich diese Stärke und Ruhe dann am Pferd habe. Und ich weiß immer, dass ich diesen richtigen Gedankenansatz für mich dann gefunden habe, wenn ich merke, dass ich innerlich auf der einen Seite ruhig werde, also nicht mehr Gedanken wie durch den Kopf stürmen, sondern quasi man wirklich ruhig, konzentriert, fokussiert wird. Und ich spüre dann im Bauch so eine Energie, so die sagt, so komm, jetzt probierst du es aus, jetzt machst du es. So. Und ich finde, diesen Moment, den muss man quasi abrufen, bevor man in eine Situation geht, von der man befürchtet, dass man ihr nicht gewachsen ist. Das kann ja auch ein Streitgespräch mit dem Arbeitgeber sein oder mit einem Freund oder, ne, also was auch immer das ist. Man muss quasi was finden, was einem dieses Gefühl vermittelt und dann traut man sich da wieder reinzugehen. Und dann geht man halt, bevor man es verliert, also ich sag mal, wenn man Anfänger ist und ein schwieriges Pferd hat, weißt, dann muss man selber das auch vielleicht wieder unterbrechen, wieder diesen Moment finden und da wieder rangehen. Also, dass man da, danach suche ich immer.
Ja, das finde ich ganz gut. Also auch dieses im Hier und Jetzt sein. Also ich hatte mal eine ähnliche Situation mit einem Pferd, das sich eben angewöhnt hatte, dass es seine Reiter eigentlich loswerden möchte. Und das hat er schon direkt beim Aufsteigen dann manchmal gemacht, aber nicht immer. Und wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich meine Anspannung quasi reduzieren kann, die natürlich total kontraproduktiv ist in dem Moment.
Ja.
Indem ich mir gesagt habe, ich habe immer noch Zeit zu reagieren. Wenn er loslegt, weißt du, kann ich immer noch an den Zügeln ziehen. Ich muss jetzt nicht von Anfang an hier irgendwie, also so hier gut in Kontakt und so, damit ja nichts passiert, sondern das ist kontraproduktiv. Ich Ich kann mich wirklich darauf einlassen, was ist jetzt und was ist jetzt und was ist jetzt und gibt es jetzt einen Grund? Gibt es jetzt einen Grund quasi zu
Ja.
reagieren?
Ja.
Dieses Orientieren im Hier und Jetzt, das ist wirklich etwas, was auch hilft, wenn man zum Beispiel also Angst hat, sich wirklich zu orientieren, wo ist der Boden? Was ist irgendwie, steht da ein Baum? Ist da eine Wand? Wirklich so, also diese räumliche Orientierung anzusprechen, weil das gibt uns das Gefühl von Sicherheit.
Ja, da finde ich, sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Ich hatte das, was ich jetzt schilder, nicht mit Pferden bis jetzt, aber ich hatte mal in der Lateinklausur ein totales Blackout. Also wirklich, hatte ich noch nie vorher und noch nie danach, aber ich wusste nichts mehr. Mir ist nicht eine Vokabel eingefallen. Ich war völligst überfordert und dachte jetzt, scheiße, ich wusste nicht, was ich hinschreiben soll. Und es kam auch nichts. Und dann habe ich gemerkt, dass so ein Panikzustand in mir einsetzt, dass ich das nicht hinkriege und dass ich das aber ja jetzt relevant ist und wichtig ist und abgeben muss. Und dachte ich, und dann kam wieder zum Glück der Gedanke, das bringt mir jetzt nichts, dem brauche ich gar nicht nachgehen. Und dann habe ich angefangen, mir Matheaufgaben zu stellen. Aber ganz banal. 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4, 3 plus 3 ist 6. Das habe ich irgendwie 5 Minuten für mich auf dem Blatt Papier gemacht. Und dann war mein Gehirn in dem Modus, es kann was. Und dann kamen wirklich die Erkenntnisse wieder. Ich konnte meine Klausur schreiben, ich habe die gut geschrieben, war alles da. Aber das sind wie so, das, was du auch gerade angesprochen hast, Momente suchen, wo man sich selber erstmal wieder dieses Selbstbewusstsein gibt, dass man Dinge kann, bevor man dann einen Schritt weitergeht und sich quasi nicht in diesen Zustand reinsteigert, den man nicht lösen kann und der nicht hilfreich ist. Das heißt für mich, man muss so ein bisschen den Wille der Gedankenkontrolle entwickeln, dass man wirklich sich selbst hartnäckig vornimmt, Gedanken, die einem nicht weiterhelfen und die nicht hilfreich sind, darin keine Energie zu investieren, sondern herauszufinden, was man jetzt tun muss, damit man in einen handlungsfähigen, hilfreichen Zustand kommt. Und manchmal ist da auch, dass man sich Hilfe sucht, ne? Also auch das kann ja ein sehr hilfreicher Gedanke sein. Aber dass man quasi einfach selbst beschließt, keine Energie in Dinge zu investieren, die einen nicht weiterbringen können. Und
Ja.
das ist der Punkt, der halt wirklich am Anfang anstrengend ist, ne? Weil gerade wenn man so ein bisschen jahrelang diesen Weg gegangen ist, dass man sehr gerne Energie in Mechanismen gesteckt hat, die nicht hilfreich waren, dann denkt ja auch der Organismus, dass das der korrekte Weg ist. Also da gehört dann unglaublich viel Wille dazu, die eigenen Gedanken zu kontrollieren.
Ja, also weil halt unser Hirn Energie spart und indem es immer dasselbe denkt, das braucht eben nicht viel Energie. Und das ist so was von selber passiert. Wenn ich das verändern will, dann braucht das in dem Moment, bis das eine neue Gewohnheit ist, braucht das Energie.
Ja. Ich finde auch dieses Beispiel, das total gut passt. Magst du das nochmal mit den Eselsbrücken erzählen? Ich finde, das ist ja genau
Ach
dieses,
so,
ne?
mit den Eselsbrücken,
Oder nicht?
ja. Also, ich bin ja durch meine Esel auf diesen Begriff Eselsbrücken gestoßen und habe mich damit beschäftigt und ursprünglich ist eine Eselsbrücke nicht irgendein Merksatz für die Buchstaben auf dem Viereck, sondern ursprünglich ist eine Eselsbrücke eine Brücke, die die Menschen für die Esel über Gewässer gebaut haben, weil sie es satt hatten oder gemerkt haben, dass sie nicht erfolgreich damit sind, vor jedem Bach und Tümpel und Fluss mit ihren Eseln zu streiten, ob sie jetzt da durchgehen oder nicht. Weil Esel da extrem vorsichtig sind und auch sprichwörtlich stur und sich wirklich da nochmal ganz anders einsetzt. Deswegen hat man denen kleine Brücken gebaut über diese Stellen. Und das ist natürlich im ersten Moment, ist so eine Eselsbrücke ein Aufwand. Also du musst ja Energie investieren, um so eine Brücke zu bauen. Aber dafür kannst du dann nachher diese Stellen einfach problemlos passieren und brauchst nicht mehr diese erfolglosen Kämpfe zu führen. Und deswegen habe ich den Begriff Eselsbrücken für eben meinen anderen Podcast gewählt, weil es mir darum geht, so Eselsbrücken fürs Leben einfach zu zeigen.
Ja, und ich finde, dass tatsächlich dieses Beispiel trifft es mit der Gedankenkontrolle total gut, ne? Man kann irgendwie jahrelang Energie verschwenden oder man kann die Energie aktiv aufbringen und sich da immer schneller wieder rausholen und konstruktiv werden. Und ich glaube, das lohnt sich zu erlernen, wenn man das noch nicht in sein Leben integriert hat. Ja.
Genau, und tatsächlich manchmal ist es so, dass es im ersten Moment gar nicht einfach ist, andere Gedanken zu finden, weil wir uns ja schon so an die gewöhnt haben und weil wir die für wahr halten, was wir denken. Da gilt es einfach wirklich mal zu hinterfragen. Was?
Da glaube nicht immer, was du denkst.
Glaube nicht immer, was du denkst, wirklich, überprüfe das, genau.
Ja.
Ja, super.
Ja, ich fand, also
Wollte noch, ja, Entschuldigung.
ja, ich habe gerade überlegt, ich finde, wo es mir noch extrem schwerfällt und was vielleicht für euch auch so eine Falle sein könnte, ist das Thema Stress. Also für mich am schwersten ist es eigentlich, diese Gedankenkontrolle zurückzugewinnen, wenn ich Stress habe. Und damit Stress meine ich jetzt für mich hauptsächlich auch einfach alles unter einem Hut zu kriegen, was man schaffen möchte. Ich glaube, das ist was, was jeder extrem gut kennt. Und ich habe eben festgestellt, dass sobald ich in dieses Gefühl reinkomme, dass es schwer wird, heute alles zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe zu schaffen, dann setzt bei mir so eine mentale Gedankenschleife an, die mir ständig den ganzen Tag über auflistet, was ich ja noch zu tun habe. So, damit ich schneller werde und keine Pausen mache. Und ja, aber ich habe auch festgestellt, dass das tatsächlich körperliche Auswirkungen hat. Ne? Der Puls ist hoch, man kann sich auf einmal nicht mehr so gut konzentrieren und ist extrem schnell ausgelaugt. Und das war für mich auch so eine Gedankenspirale oder dieses, dass mir mein Gehirn immer vorhält, was ich quasi noch tun muss, wo ich irgendwann dachte, stopp, ich muss das unterbrechen, weil deswegen werde ich nicht schneller, ich werde auch nicht effektiver, aber ich werde müder. So, das heißt, da war jetzt auch für mich der Weg. Also aktiv wieder Stopps einzulegen und zu sagen, Mensch, das hilft mir jetzt nicht, wenn du mir das die ganze Zeit sagst, also ich an mein Gehirn. Aber dann auch tatsächlich festzustellen, dass man diese Entspannung wieder bewusst einladen muss, weil ich glaube, dass wie energetisch wir sind oder wie fit wir uns am Tag fühlen oder nicht fühlen, hat nicht nur was damit zu tun, wie viel wir tun, sondern tatsächlich was damit zu tun, wie viel Energie wir nebenbei in unseren Tätigkeiten für genau diese Gedankenschleifen investieren. Und ja, da ist tatsächlich auch einmal, für mich hilft es einfach, diesen Gedanken quasi abzublocken und nicht weiterzudenken. Das ist sowas, was ich dann, wenn ich im Auto fahren bin oder so, dann bleibt mir ja nur das als Möglichkeit, da quasi zu sagen, stopp, hilft nicht, entspann dich lieber. In so Momenten kann man, finde ich, im Auto tatsächlich nochmal sehr bewusst ins bewusste Atmen übergehen. Natürlich mit offenen Augen.
Ja, besser.
Ja, aber grundsätzlich lohnt es sich auch da, für sich selbst herauszufinden, was einem hilft, dass man sich quasi aktiv helfen kann, wenn man morgens schon aufsteht und weiß, um Gottes Willen, das ist alles so schlimm und ich kann überhaupt nichts schaffen, dass man sich da nicht diesem Gefühl hingibt. Und ja, mir zum Beispiel helfen da total mit Alpha- oder Theta-Wellen mal für 10 Minuten, mir die in die Kopfhörer reinzumachen und mich bewusst darauf zu konzentrieren, mich zu entspannen oder eben auch mal eine Meditation zu machen. Sich tatsächlich mal die Zeit zu nehmen, in diesen 10 Minuten, viel mehr braucht man dafür, also bei mir zumindest oft nicht, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, seine Gedanken zu beobachten, um das bewusst wahrzunehmen, was man gerade so am Fabrizieren ist. Ja, ich glaube, das ist so für mich der Schlüssel. Du hast auch noch so einen schönen Schlüssel erzählt mit dem, dass du gerne noch Körperübungen dazu machst, ne?
Genau, ich habe, weil ich ja da meinen Arm gebrochen hatte, also für mich war ja die Stallarbeit seit 30 Jahren so ungefähr mein Fitnessprogramm und viel mehr habe ich nicht gemacht und jetzt ist das weggefallen und dann habe ich nach Alternativen gesucht, wie ich mich bewegen könnte zu Hause und bin auf eine App gestoßen, die heißt Body Groove und ist eine amerikanische App und da, das ist so eine Verbindung zwischen quasi Fitness und Tanzen. Und halt mit dieser Energie, ja, du bist gut, also irgendwie, und dein Körper ist okay, wie er ist, und was du machst, ist richtig. Und ach, es gibt einfach so ein gutes Gefühl, ja, sich zu bewegen und irgendwie das so mitzukriegen. Also ich habe gemerkt, wenn ich das nur für 10 Minuten mache, dann hebt das direkt einfach mein Energielevel
Ja.
richtig.
Und ich glaube, das, was du da beschreibst, ist, man kann wirklich in 10 Minuten schaffen, seine Gefühle und das, was man denkt, fühlt, Aktivitätslevel zu verändern. Und es muss jeder für sich diesen Schlüssel herausfinden, was einem dabei hilft. Und ich glaube, das ist quasi wie so mit der Gedankenkontrolle. Man muss so ein bisschen quasi selber den Willen entdecken, sich da rauszuholen. Und das ist anstrengend, aber ich meine, am Ende sind 10 Minuten dafür, dass wir uns besser fühlen und konzentriert und wohlwollend mit unseren Pferden arbeiten. Für die machen wir das ja am Ende, also ich zumindest.
Ja, nee, es ist wirklich so. Also es ist ein ganz anderes Gefühl. Und was ich
Genau.
noch sagen wollte, ist das Atmen. Also wenn wirklich Stress ist, wenn du jemand bist, der dazu neigt, den Sympathikus, also dass du quasi übererregt bist und also dauernd angespannt, vielleicht leicht gereizt, dann hilft zum Beispiel das Atmen zählen. Also dass du zum Beispiel 4 Du zählst viermal beim Einatmen und vielleicht sechsmal beim Ausatmen. Also es ist einfach wichtig, dass du länger ausatmest als einatmest, weil das aktiviert den Vagusnerv und den Parasympathikus. Also da kann dein Nervensystem runterfahren. Das ist einfach auch, das signalisiert dem Körper, ein langes Ausatmen signalisiert dem Körper, es ist keine unmittelbare Gefahr da.
Das ist übrigens auch was, was ihr mit den Pferden zusammen machen könnt. Also ich habe das schon oft genutzt, wenn man Pferde hat, die wirklich Stress mit dem Hufleger oder sowas haben, ne? Für die das ganz aufregend ist, weil die da schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass die sich dem anpassen. Also wenn man es schafft, quasi selber diese Atmung vorzugeben, obwohl das Pferd gerade panisch und gestresst vor einem steht und es quasi durchhält, dann fangen die meistens wirklich auch, je nach Pferd, nach 5 bis 10 Minuten spätestens an, sich da so ein bisschen mit anzupassen. Und das kann man natürlich auch beim Reiten nutzen, das kann man in der Bodenarbeit nutzen, beim Spazierengehen. Es erfordert eben auch wieder viel Gedankenkontrolle unsererseits, weil die Systeme sind natürlich so ausgelegt, ne, dass man sich bei Gefahr einfach anpasst, weil das ja eigentlich ein wichtiger Überlebensmechanismus. Das heißt, es erfordert wieder ein bisschen Disziplin von uns selbst, dem quasi standzuhalten und uns zu resetten und quasi das Pferd mit zu resetten und beide Nervensysteme darunter zu fahren. Aber das sind wirklich Sachen, die sich lohnen zu trainieren, weil je öfter man das geschafft hat, desto mehr kann man da wieder dran anknüpfen und desto leichter fällt einem das selbst, das in Stresssituationen wirklich hinzukriegen.
Erstens denkt man mehr dran und zweitens, wie überall, also unser Gehirn will ja Energie sparen und wenn das Muster erkennt, dann kann man es quasi wie viel einfacher aktivieren.
Ja.
Genau.
In diesem Sinne?
Nein, glaub nicht alles, was du denkst.
Und ja, vielleicht nochmal, also so mein Abschlusssatz wäre tatsächlich einfach sich bewusst zu machen, ja, dass das, was wir denken, nicht zwangsläufig richtig ist. Dass das, was wir denken, eben unsere Gefühle steuert und wenn wir die falschen Gedanken denken, eben auch die falschen Gefühle fördern und die richtigen Gedanken uns in die richtigen Gefühle reinbringen. Und daran merkt ihr auch, ob der Gedanke für euch hilfreich ist, ist eben, dass er eure Gefühlsebene in was positiv umwandelt, in was Positives umwandelt. Und ja, ich kann jeden nur ermuntern, da für sich wirklich aktiv diese Wege herauszufinden, was einem persönlich da hilft und das ganz oft zu praktizieren. Ich glaube, es macht das Leben einfach lebenswerter.
So sehe ich das auch.
Ja, ach so, vielleicht aber jetzt noch mal kurz zum Abschluss. Wer Lust hat, da mal mit uns drüber zu reden, wir stellen wieder in die Beschreibung, gibt es einen Link, der kann ein kostenloses Gespräch mit uns buchen. Und dann ja, sprechen wir einfach mal über eure Situation und gucken, ob wir euch da helfen können. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und freue mich, wenn ich den einen oder anderen vielleicht mal kennenlerne.
Tschüss.
Ciao.